Um den Währungsmarkt zu verstehen, muss man, glaube ich, schon verstehen, was treibt den Währungsmarkt und wo ist er sozusagen, was ist Spekulation, was ist Investment und was ist Handel.
Tag für Tag werden Devisen im Wert von mehreren Billionen Dollar gehandelt. 2013 wurde ein Tagesumsatz von 5,3 Billionen erreicht. Willi Hemmetsberger, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Investmentfirma Ituba Capital, erklärt, warum der Währungsmarkt der größte Finanzmarkt der Welt ist.
Warum dann so riesige Umsätze auf diesen Währungsmärkten sind, die so deutlich höher sind als zum Beispiel die Güterflüsse auf der Welt, ist, weil die wie Rückversicherungsmärkte funktionieren.
Ein Beispiel. Ein europäischer Autokonzern produziert Autos im Wert von 10 Milliarden Dollar für den US-amerikanischen Markt.
Und ich möchte aber nicht das Risiko haben des Dollars gegen den Euro, weil vielleicht habe ich eine Euro-Kostenbasis und eine Dollar-Einnahmebasis.
Um sich gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, kauft der Konzern 10 Milliarden Dollar als Vorwort. Ein Vorwort ist eine Vereinbarung, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis und zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.
Weil ich kriege im nächsten Jahr 10 Milliarden Dollar an Erlösen aus meinen Autoverkäufen. Und ich weiß aber nicht, was die in einem Jahr in Euros wert sind. Meine Kosten sind aber in Euros, drum verkaufe ich die Dollars am Markt als Vorbeut. Da muss ich sie noch nicht liefern und in einem Jahr aber zu einem heute ausgemachten Preis. Und in einem Jahr liefere ich dann die Dollars, weil da habe ich die ja dann bekommen aus den Verkäufen meiner Autos. Und damit habe ich dann kein Dollar-Euro-Risiko, weil als Firma habe ich ja keine Meinung zum Dollar-Euro, sondern ich weiß, was meine Erlöse sein sollten und was meine Kosten in Euro sind.
Wie entstehen aber nun aus diesen 10 Milliarden zig Milliarden? Dadurch, dass die Bank, die für den Konzern den Deal abwickelt, sich ebenfalls absichert. Willi Hemmetsberger rechnet vor, wie zum Beispiel das Risiko von 1 Milliarde Dollar in 100-Millionen-Tranchen an andere Banken weiterverkauft und damit verringert wird.
Dann gibt es jetzt 10 andere Banken, die sagen, naja, ich will eigentlich auch keine 100 Millionen Dollar haben. Die verkaufen, jede von denen verkauft jetzt dann wieder 10 andere Banken 10 Millionen Dollar Stück gelungen. Und dann endet sozusagen am Markt mit, was weiß ich, das sind dann 1000 Leute mit je 10 Millionen Dollar. Ganz einfaches Beispiel, das kann auch dann noch geringer sein. Das können dann Banken oder Investmentfonds oder sonst etwas sein. So funktioniert der Rückversicherungsmarkt. Jeder hat dann ein bisschen von dem Risiko, aber alle haben halt ein kleines Risiko. Die Umsätze, die dazwischen aber entstanden sind, sind natürlich ein Vielfaches von der ursprünglichen Milliarde, die gehandelt wurde durch dieses Weiterhandeln. Das erklärt, warum auch ohne Spekulation, im Gegenteil wegen Absicherungsbedürfnissen und mangelndem Risikobereitschaft, Umsätze so groß sind auf diesen Währungsmärkten, ja, also viel höher sind, als die Güterflüsse sind.
Der Wert einer Währung wird durch den Wechselkurs bestimmt. Auch bei geringfügigen Schwankungen zwischen Dollar und Euro lassen sich Gewinne erzielen. Währungsspekulation wurde nach dem Zweiten Weltkrieg durch ein fixes Wechselkursregime unterbunden, erklärt Helene Schubert, Leiterin der Auslandsanalyseabteilung der Österreichischen Nationalbank. Der Dollar als Leitwährung war fest an den Goldpreis gebunden und alle anderen Währungen an den Dollar. Das sogenannte Bretton Woods-System mit seinen stabilen Wechselkursen bestimmte lange Zeit die europäische Währungs- und Wirtschaftspolitik. Erst in den 1970er Jahren brach das System zusammen.
Die Währungen waren dann zueinander flexibel und es haben sich lokal sogenannte Währungsräume gebildet. Das heißt, beispielsweise im Jahr 1979 haben 8 europäische Staaten beschlossen, ihre Währungen zueinander zu fixieren. Das war ein loses Bündnis. Und dieses System des europäischen Wechselkursmechanismus ist dann 1999 durch die Währungsunion abgelöst worden.
Im europäischen Währungssystem EWS setzten die teilnehmenden Länder fest, in welchem Rahmen sich die Wechselkurse nach oben und unten bewegen konnten. Für die meisten lag die Schwankungsbreite bei insgesamt 4,5%. Doch mit der Liberalisierung der Kapitalmärkte verringerte sich der geldpolitische Einfluss auf die Wechselkurse. Auf dem freien Kapitalmarkt symbolisiert der Wechselkurs die wirtschaftliche Stärke einer Nation. Je attraktiver ein Staat für ausländische Investoren und Anleger ist, desto höher steigt der Wechselkurs seiner Währung. Dass Finanzmarktakteure eine Währung aber auch zur Abwertung zwingen und damit enorme Gewinne erzielen können, haben Hedgefonds 1992 bewiesen, als sie gegen das britische Pfund spekulierten. Angeblich verdiente der Investor George Soros an dieser Währungswette rund 1 Milliarde US-Dollar.
Erstens war es sicher nicht der George Soros alleine, sondern waren eine ganze Menge von Leuten. Und die fundamentale Einsicht war, dass das britische Pfund deutlich zu hoch war und letztlich die britische Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit ist explodiert, die Exportwirtschaft ist zusammengebrochen, Briten ist deindustrialisiert worden und in Wirklichkeit haben natürlich die Spekulanten dem einfachen Briten, nicht der City, ja, die City hätte lieber höhere Währungen gehabt, aber dem einfachen Briten, der hat natürlich davon profitiert, dass die Währung gefallen ist, die Zinsen dann auch gefallen sind und es dann sozusagen erst zu einem richtigen Wachstumsschub in England dann gab, weil man mit der niedrigeren Währung dann wieder international konkurrenzfähig in der Güterwirtschaft war. Ich glaube, eine ordentliche Volkswirtschaft produziert einen relativ stabilen Wechselkurs, der dann auch vor Angriffen gefeit ist. Der Markt macht ja auch eine gewisse Disziplin gegenüber der Politik. Sozusagen, wenn man ganz blöde Wirtschaftspolitik oder ganz blöde Zentralbankpolitik macht, dann wird man dafür abgestraft. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache.
Was mich persönlich beeinflusst hat, war ein Erlebnis, das ich wenige Wochen nach dem Beginn meiner Tätigkeit in der Österreichischen Nationalbank hatte, nämlich im Sommer 1993, gab es eine spekulative Attacke gegen den Schilling. Das haben heute alle vergessen.
Die Ökonomin Helene Schubert erinnert sich an ihre Anfangszeit in der Österreichischen Nationalbank, als Finanzmarktakteure dem Schilling den Krieg erklärten. Wenn auch nur für kurze Zeit.
Das hat wenige Stunden oder einen Tag zumindest für gewisse Aufregung gesorgt. Und zwar war das auslösende Moment, dass es eine fehlerhafte Berichterstattung über die fiskalische Situation des österreichischen Bundeshaushalts gab in der angelsächsischen Presse. Und das ist von einigen Finanzmarktakteuren als Auftakt genommen worden, um quasi gegen den Schilling zu spekulieren. Und für mich war es dann schon auch die Überlegung, dass eine Währungsunion ein Versuch sein kann, das Primat der Politik gegenüber den Interessen von Finanzmarktakteuren wiederherzustellen, weil ja die Geschichte des europäischen Währungssystems seit 1979 durch eine Reihe von Krisen gekennzeichnet war und man sehr viel auch an politisches Kapital man investieren musste, um diese Krisen zu bekämpfen. Weil eine spekulative Attacke gegen eine Währung bedeutet ja de facto, dass auch ein volkswirtschaftliches Vermögen vernichtet wird.
Der österreichische Schilling war bis zur Einführung des Euro 1999 an die D-Mark gebunden und damit Teil des europäischen Wechselkursverbunds.
Der Euro zwingt natürlich schon alle in eine gemeinsame Zwangsjacke.
Für jene, die eine Rückkehr zum Schilling propagieren, hat Willi Himmelsberger kein Verständnis.
Die Illusion, dass weil wir dann einen Schilling haben, wir eine unabhängige Währungspolitik haben, ist natürlich absurd. Weil wir haben einen Export-Import-Anteil von 70% unseres Bruttonationalprodukts, so in der Größenordnung. Das heißt, wir sind eine der globalisiertesten Wirtschaften und der international vernetztesten Wirtschaften der Welt, was ja auch gut ist, ein kleines exportorientiertes Land. Und da ist die Währungsautonomie natürlich gleich null.
Großteil der österreichischen Bevölkerung rechnet noch immer in Schilling. Ganz einfach, weil man sich dem Schilling noch immer verpflichtet fühlt, weil man noch immer glaubt, das ist ein Teil der österreichischen Identität.
Elisabeth Springler, Leiterin des Studiengangs Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung an der Fachhochschule des BFI Wien.
Natürlich wird jetzt oftmals, glaubt man, wenn wir doch wieder einen Schilling hätten, dann wären wir wieder bei unserem schönen, guten, alten Schilling, unserer harten Währung angelangt. Der Euro ist eine harte Währung, ist eine stabile Währung, hat aber für einen Großteil der Bevölkerung noch nicht diese kulturelle Werthaftigkeit gefunden. Das heißt, auch wenn wir jetzt umrechnen, wie die Preise von Euro jetzt in Schilling wären und man dann ganz entsetzt ist und sich denkt, um Gottes Willen, das war früher ja viel billiger, der vergisst die Inflationsrate der letzten Jahre mitzurechnen, dann wäre ein Schillingpreis auch nicht mehr der Schillingpreis.
Der Wechselkurs stellt den Außenwert einer Währung dar. Der Innenwert einer Währung zeigt sich über die Inflation, erklärt Elisabeth Springler. Seit der Finanzkrise 2008 kämpft die Eurozone mit viel zu geringen Inflationsraten. In der EU gilt ein Inflationsziel von 2%, das seit Jahren nicht erreicht wird. Die EZB setzt daher auf geldpolitische Maßnahmen wie Quantitative Easing und einen Leitzins auf Nullniveau, um die Inflation und damit das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Viel billiges Geld führt zu einer Abwertung des Euro. Der geringere Wechselkurs ist ein Vorteil für die globale Exportwirtschaft, aber nicht für den Handel innerhalb der Eurozone, wo alle die gleiche Währung haben.
Europa ist eben kein optimales Währungsgebiet. Wir haben sehr viele, sehr unterschiedliche Volkswirtschaften, die zu einem einzelnen Währungsgebiet jetzt zusammengeschmolzen wurden, was eben bedeutet, dass man dauerhaft Asymmetrien hat und die einzelnen nationalen Volkswirtschaften dagegen versuchen müssen, dagegen zu wirken. Jetzt haben sie nicht mehr die Möglichkeit, über unterschiedliche Wechselkurse ihre eigene Volkswirtschaft zu stimulieren, etwa dass sie abwerten könnten und damit ihren Handel forcieren könnten, sondern sie müssen versuchen, das auf andere Wege zu tun. Das heißt, andere wirtschaftspolitische Maßnahmen zu setzen, die eben nicht mehr wechselkursspezifisch sind. Und oftmals endet es darin, dass man versucht, durch unterschiedliche Lohnzurückhaltungen wettbewerbsfähiger zu sein, Kosten zu senken und damit wieder billiger exportieren zu können im Vergleich zu anderen Nationalstaaten im gleichen Währungsgebiet.
Weltweit zirkulieren 160 offizielle Währungen. Zu den 5 wichtigsten Weltwährungen zählen der Dollar, der Euro, das britische Pfund, der japanische Yen und ab Oktober 2016 auch der chinesische Renminbi.
Währung ist ein Begriff, der auf etwas Festes, Werthältiges, Dauerhaftes, Beständiges verweist. Das ist ja im Wort, steckt drin. Gleichzeitig ist es aber etwas, das heute in einer großen Verwandlung eigentlich begriffen ist.
Gerald Nestler, Künstler und Finanzmarkttheoretiker, verweist auf den Boom der Kryptowährungen, die neue Möglichkeiten schaffen, Währungen zu denken und sie zu machen. Berühmtestes Beispiel ist Bitcoin, ein auf Kryptographie aufgebautes digitales Währungssystem. Nestler betont, dass Menschen mit sehr unterschiedlichen Weltanschauungen an dem globalen Geld Gefallen finden.
Dass sowohl libertäre Kreise, Kreise, die jetzt jemand wie Hayek anhängen würden, der ja prinzipiell auch schon immer der Meinung war, dass Währung etwas ist, das am Markt gehandelt werden soll. Also Währungen können, wenn man so will, erfunden werden, entwickelt werden, in den Markt gebracht werden und dann zeigt sich, welche Währung erfolgreich ist und welche nicht. Also nicht der Staat macht die Währung, sondern die Marktteilnehmer machen die Währung. Wahrscheinlich Banken, aber im Prinzip ist es offen. Und auch eher links angesiedelte Denker, eher Leute, die im Bereich der Commons engagiert sind, die das als Möglichkeit sehen, vollkommen neue Formen der Gemeinschaft und der Verhandlung einzuführen.